freue mich, dass ich heute hier sein darf bei euch. Liebe Grüße aus der Hohen Martha darf ich euch mitteilen. Ich freue mich, dass wir jetzt über Gott nachdenken können, über Gottes Herz, darüber, wie er ist. Und ich wünsche uns, dass es unseren Alltag, unsere Beziehung zu Gott vertieft, was wir durchdenken werden. Eine der großen Herausforderungen der heutigen Zeit ist ja das Thema Einsamkeit. Das denke ich jetzt 2 Wochen her, dass die große Einsamkeitsstudie einer Krankenkasse vorgestellt worden ist. Und ich habe mir die Werte mal angeschaut. Ihr seht hier, die Studie wird ja schon länger durchgeführt, seit 1992. Ihr seht hier die Werte seit 1992. Also dieser blaue Punkt hier, das sind die 18- bis 29-Jährigen. Und das gelbe Quadrat sind diejenigen, die älter sind als 75. Und die Frage ist eben, nimmst du Einsamkeit als Belastung wahr? Also für wen ist Einsamkeit eine große Belastung im Alltag? Und ihr merkt, dass die Zahlen immer so ein bisschen hauauf und runter gehen. Und ihr merkt, dass vor allen Dingen Einsamkeit ein Thema für die Älteren ist. Je älter, desto mehr wird das Thema Einsamkeit zum Problem. Ihr seht die 18- bis 29-Jährigen, da sind es 5%. Und ihr seht bei den älter als 75 Jahre dreifach so viel. Interessant wird es dann natürlich, wenn wir uns Corona anschauen. Das ist jetzt die Grafik ab 2013. Ihr seht 2013, 2017 Normalwerte und dann kommt 2020, wo wir gerade am Höhepunkt des Lockdowns sind und ihr seht, wie weit die Zahlen nach oben gegangen sind. Bis zu 32%. Das heißt, jeder Dritte, also wenn wir hier durchgehen würden, jeder Dritte in der Zeit hat Einsamkeit als Belastung erlebt. Und es ist noch was sehr Interessantes geschehen, wenn man sich das anschaut. Wenn ihr nämlich die Altersverteilung anschaut bei 2020, dann geschieht etwas sehr Überraschendes, nämlich die Werte drehen sich um. Das heißt, je jünger, desto mehr wird Einsamkeit zur Belastung. Vorher waren es die Älteren, aber die Älteren sind mit 22% der niedrigste Wert. Die Älteren können besser damit umgehen. Warum anscheinend? Naja, weil man doch Dinge gelernt hat, wie man Kontakte knüpft, wie man Kontakte hält, telefonieren mit anderen. Die Jüngeren scheinen das nicht so gelernt zu haben. Und deswegen ist es vor allen Dingen bei ihnen die Herausforderung. Und ihr seht die Werte, 2021, ein Jahr später, ist es geblieben. Diese Umkehrung des Alters. Und ich glaube daran, wir sehen, dass es eben die Jüngeren haben es nicht gelernt, in der Art Kontakte zu suchen, wenn man sich nicht sieht. Man hat das Handy, Social Media und so, aber das ist oft kein Ersatz für wirkliche tiefgehende Gespräche. Einsamkeit als eines der Probleme unserer Gesellschaft. Und das zieht sich, Dankeschön, das zieht sich durch die Gesellschaft hindurch und macht auch vor unseren Gemeinden keinen Halt. Ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, was ist die treibende Kraft des Lebens? Wenn wir unser Universum anschauen, was ist im Zentrum des Universums? Eine beliebte Geschichte zur menschlichen Identität ist folgende. Es war einmal das große Nichts. Es gab keine Zeit und keinen Raum und keine Materie. Dann, vor circa 13,9 Milliarden Jahren, gab es aus diesem Nichts plötzlich einen gewaltigen Knall. Und aus dem Nichts entstand alles, was war. Auch wir. Das Leben ist ein biologischer Zufall. hervorgerufen durch einen blinden und brutalen Evolutionsprozess. Es hat keinen tieferen Sinn und keine bleibende Bedeutung. Wir leben nach dem Gesetz der Selbstsucht. Wir schnappen uns, was wir können. Wir sterben. Das war's. Zu gegebener Zeit werden die Menschen und alle anderen Lebensformen aussterben. Das Universum wird wieder in sich zusammenbrechen und wieder zu dem kalten Nichts werden, das es einst war. Ende. Kein Happy End. Und auch das Zwischendrin ist nicht wirklich schön. Zufall und Macht als treibende Kräfte. Der Stärkere setzt sich durch, aber auch nur für eine gewisse Zeit. Es gibt eine andere Geschichte. Ein Forscher in den USA, Dr. Dean Ornish, Universitätsprofessor, hat 1998 eine Studie durchgeführt, 1999 wurde sie veröffentlicht. Und er hat 700 Studienteilnehmer untersucht. Und seine Frage war, was ist der Hauptfaktor, um mentale, emotionale und körperliche Gesundheit zu bestimmen? Also er hat Leute gefragt, mental heißt die geistigen Fähigkeiten, unser Denken, emotional heißt unser Fühlen. Wie gesund fühlen wir uns? Uns ist klar, wir können körperlich gesund sein, aber wir können trotzdem eine tiefe Traurigkeit fühlen. Und er hat all diese Werte eben zusammengenommen, hat geschaut, wer ist wirklich gesund und welche Faktoren gibt es, können wir bestimmen. Er hat also einen ganz breit angelegten Fragebogen gemacht mit 700 Teilnehmern. Das ist nicht so viel, aber es ist doch schon repräsentativ. Was würdet ihr sagen, was ist der wichtigste Faktor, um gesund zu bleiben? Als Adventisten haben wir traditionell STA, Schweinefleisch, Tabak, Alkohol, wo wir manchmal bekannt dafür sind. Die Ernährung natürlich. Was er herausgefunden hat, war Folgendes. Alles, was Gefühle der Liebe und Intimität hervorruft, bedeutet Heilung. Alles, was Isolation, Trennung, Einsamkeit, Verlust, Feindseligkeit, Ärger, Zynismus, Depression, Entfremdung und damit verbundene Gefühle hervorruft, führt häufig zu Leiden, Krankheit und frühzeitigen Tod durch viele Ursachen. Liebe, nicht oberflächlich, sondern gebende Liebe, Hingabe für den anderen, Wohlwollen, Zuneigung und Vergebung, aber auch Empfang der gleichen Art von Liebe. Das ist in der Studie herausgekommen als der größte Faktor für Gesundheit. Wie viel Liebe erfahre ich und wie viel Liebe gebe ich weiter? Und das eben nicht die in den Medien oft besungene oberflächliche Liebe, sondern das, was wirklich Liebe meint, nämlich Hingabe für den anderen. Dabei ist es nicht nur wichtig, wie viel Liebe man bekommt, sondern ebenso, wie viel man selbst gibt. Durch Verletzungen zurückziehen, nicht mehr so viel den anderen tun, hat auch damit zur Folge, dass man nicht mehr so gesund ist. Vielleicht denkt ihr jetzt in eurem Kopf so, naja, aber was ist denn so mit denen, die einen Burnout erleben, die sich so viel für andere hingeben und dann irgendwann ausgebrannt sind? Natürlich ist die Frage der Motivation eine wichtige. Und wenn ich etwas tue, um etwas zurückzubekommen, dann ist es nicht die strenge Definition von Liebe. Ich kann nur Liebe geben, wie sagt Jesus? Wir sollen Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt und unseren Nächsten wie uns selbst. Wir können nur Liebe geben, wenn wir uns selbst auch wirklich geliebt fühlen und angenommen fühlen. Beides gehört zusammen. Geben und Empfangen von Liebe und Vertrautheit bedeuten sowohl für den Geber als auch für den Empfänger Heilung. Wenn wir aus der richtigen Motivation, nämlich nicht um Bestätigung zu bekommen, uns einsetzen und helfen, sondern wenn wir es aus echter Liebe für den anderen tun, dann wirkt es heilend für unseren Körper und unsere Seele. Und er schlussfolgert: Ich kenne keinen anderen Faktor in der Medizin, der eine größere Auswirkung auf unser Überleben hat, als die heilende Macht der Liebe und Vertrautheit. Nicht die Ernährung, nicht das Rauchen, nicht der Stress, nicht die Gene, nicht Medikamente und auch keine Operation. Die wissenschaftlichen Ergebnisse lassen nur wenig Zweifel daran, dass Liebe und Vertrautheit, Intimität, mächtige Bestimmungsgrößen für unsere Gesundheit und unser Leben sind, unser Überleben sind. Warum sie solche Auswirkungen haben, bleibt aber ein Rätsel. Und hier merkt ihr was. Für einen Wissenschaftler mit evolutionistischem Weltbild ist es ein Rätsel, warum Liebe solch eine Bedeutung hat. Wie wir vorhin gesagt haben, letztlich im evolutionistischen Weltbild spielt Liebe eigentlich keine Rolle. Dort denkt man, Liebe gibt es gar nicht. Es ist nur chemische Reaktionen unseres Kopfes, die uns irgendwie dazu bringen wollen, uns halt mit anderen zu verbünden, obwohl es ja letztlich nur um das Überleben des Stärkeren geht. Im evolutionistischen Bild dürfte Liebe keine Bedeutung haben. Höchstens, was wir hören, für die Fortpflanzung. Aber ansonsten spielt es keine Rolle. Es gibt eine andere Geschichte. Die kennen wir. Die lesen wir in 1. Mose 1. Und dort steht, dass es einen Gott gibt. Ein Wesen, das unendlich mächtig ist und das diese Welt durch sein Wort ins Licht gerufen, Entstehen gerufen hat. Und immer wieder finden wir in 1. Mose 1 den Satz: Und Gott sah, dass es gut war. Das heißt, das Leben im gesamten Universum wurde von einem denkenden Wesen mit einem Ziel geschaffen. Alles war aufeinander abgestimmt. Das Leben war so gestaltet, dass die Umgebung den Lebewesen das geben, was sie brauchen. Das Licht, die Atmosphäre, unsere Luft, das Land, die Pflanzen, die Vögel, die Fische, die Tiere und schließlich der Mensch. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Am Anfang war alles sehr gut. Interessant ist das, was dann kommt. Wir lesen: Und so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Dieses Wesen, das diese Welt geschaffen hat, das das Universum geschaffen hat, das den Menschen geschaffen hat, hat ihn geschaffen als sein Abbild, als sein Ebenbild. Und es wird manchmal viel darüber spekuliert, was das heißt. Das Wichtige ist aber, dass Gott sich selber nachgeformt hat im Menschen. Und es ist interessant, bevor der Sündenfall passiert ist, die Trennung des Menschen von Gott, lesen wir diesen Satz: Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Da war noch kein Sündenfall. Und Gott sagt etwas, es ist nicht gut. Und warum? Weil Adam, der Mann, noch alleine war und Eva noch nicht geschaffen war. Und ich glaube, wir gehen manchmal sehr schnell darüber hinweg und fragen uns gar nicht, warum war das nicht gut? Deswegen ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, wofür war der Mensch denn geschaffen? Und wie ist denn Gott selber? Und erst wenn wir sehen, wie Gott selber ist, können wir verstehen, warum es nicht gut war, dass der Mensch alleine war. Bis jetzt habe ich, glaube ich, nicht viel Neues für euch gesagt. Aber jetzt möchten wir richtig eintauchen mit der Frage, was ist denn die grundlegende Wesensart Gottes? Was ist die grundlegende Eigenschaft Gottes? Und was bedeutet es für uns, zu seinem Bilde geschaffen worden zu sein? Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, so wurde Gott lange Zeit verstanden, dass seine wichtigste Eigenschaft seine Macht ist. Kam aus der griechischen Philosophie, Aristoteles, griechischer Denker, der eine große Auswirkung für das Abendland hatte, bis für uns heute mit seinem Denken. Und für ihn stand fest, die wichtigste Eigenschaft Gottes ist seine Macht. Gott ist derjenige, der die Gesetze schafft, der sagt, wo es lang geht, und entweder wir beugen uns dem Willen Gottes, dann wird er uns segnen und es wird uns gut gehen, oder wir widerstehen Gott und er wird Leid in unser Leben bringen, weil es seinem Willen entgegenläuft und weil er dann uns zeigt, dass er nicht zufrieden ist. Dieses Denken von Aristoteles hat sich durchgezogen und hat gerade in der mittelalterlichen Kirche ihren Höhepunkt gefunden, auch im christlichen Denken. Das ganze System der Kirche im Mittelalter beruht auf diesem Gedanken der Macht. Gott ist derjenige, der mächtig ist. Entweder du unterwirfst dich seinem Willen, dann wirst du gesegnet und du bekommst das ewige Leben als Belohnung. Oder aber du widerstehst ihm und du wirst auf ewig in der Hölle sein. Er wird dich in Ewigkeit quälen, wenn du etwas tust, was er nicht möchte. Das war letztlich das Bild, das im Mittelalter von Gott gezeichnet wurde. Und auch in der Reformation war dieses Bild nicht plötzlich verschwunden, sondern ihr habt zum Beispiel dann die calvinistische Reformation, die einen großen Einfluss auch auf uns als Adventgemeinde hatte, weil wir im calvinistischen Amerika entstanden sind. Und im Calvinismus hatte man zwar von Luther angenommen, dass die Gnade wichtig ist zur Erlösung, die Vergebung, dass es nicht um unsere Werke geht, sondern dass Erlösung ein Geschenk ist. Aber Calvin hat diese Grundfrage, was ist Gottes wichtigste Eigenschaft, das hat er nicht verändert. Und wozu hat es geführt? Ein allmächtiger Gott, der seinen Willen durchsetzt und wo aber die Gnade eine Rolle spielt. Er hat gesagt, die Gnade gibt Gott, wem er will. Wenn Gott dich geschaffen hat, dann hat er von Anfang an entschieden, wirst du einmal Gnade bekommen und das ewige Leben haben, oder wirst du ewig in der Hölle brennen. Das hat Gott von Anfang an entschieden. Prädestination. Und ihr merkt, der Punkt daran ist, dass die Macht als grundlegende Eigenschaft Gottes bestehen geblieben ist. In der Kirchengeschichte gab es noch eine andere Richtung der Reformation. Und es kamen Gedanken auf, die gesagt haben, Moment, wenn wir als Menschen moralische Wesen sind, das heißt, wenn wir wissen, was richtig und falsch ist, wenn sich ein Politiker bestechen lässt, dann wissen wir, es ist falsch. Wenn das für uns gilt und wenn ein Herrscher, nur weil er Macht hat, nicht einfach tun und lassen kann, was er möchte, sondern wir sagen auch, ein Herrscher muss sich rechtfertigen vor dem Gesetz. Deswegen ist für uns im Moment nicht ganz nachvollziehbar, was in den USA vor sich geht, weil man dort scheinbar diesen Gedanken wieder aufgibt, dass auch ein Herrscher sich an das Gesetz halten muss oder jemanden, den man gerne als Herrscher hätte. Wenn wir moralischen Wesen sind und wir zum Ebenbild Gottes geschaffen worden sind, dann muss das auch für Gott gelten. Das heißt, wenn Gott jemanden schafft und ihn von Anfang an dafür bestimmen würde, dass er in der Hölle schmoren muss, dann wäre das aus unserer Sicht moralisch falsch. Ich hoffe, ihr könnt diesem Gedanken zustimmen. Für uns wäre es falsch, wenn Gott einfach durch seine Macht Entscheidungen treffen würde und den einen Menschen eben liebt und mit seinem Segen überschüttet und der andere Mensch die ganze Zeit nur Probleme hätte. Und Gott sagt, naja, ich will's halt so. Deswegen kam der Gedanke auf, dass auch Gott ein moralischer Herrscher sein muss. Dass für Gott selber die gleichen Prinzipien gelten, die auch für uns gelten. Dass auch Gott in seinen Entscheidungen gerecht sein muss. Und man kann die Kirchengeschichte durchgehen über John und Charles Wesley und dann Albert Barnes bis hin zu Ellen White. Der Bibelkommentar von Albert Barnes war für Ellen White eines ihrer wertvollsten Schätze und kam genau aus dieser Richtung, die gesagt haben, für Gott müssen die gleichen Bedingungen gelten wie für uns. Er kann nicht nur sagen, durch meine Macht mache ich alles, sondern auch er ist gebunden an richtig und falsch. Und wenn ihr die Entscheidungsserie von Ellen White lest, die 5 Bücher, Patriarchen, Propheten bis zum Ende, dann ist eigentlich der Fokus in diesen Büchern, in all dem, was in der Bibel und dann auch in der Prophetie bis zum Ende passiert, herauszustellen, warum Gott gut ist, warum Gott gerecht ist und warum Gott Liebe ist. Deswegen beginnen diese Bücher mit dem Satz, Gott ist Liebe, und sie enden mit dem Satz, Gott ist Liebe. Das heißt, eigentlich sind wir als Adventisten dazu aufgerufen, Gottes Charakter vor der Welt darzustellen. Dass Gott eben nicht der absolutistische Herrscher ist, der einfach über Recht und Ordnung steht und einfach tut, was er möchte, sondern dass seine Entscheidungen gerecht sind. Und deswegen sind wir die Glaubensgemeinschaft, die am meisten dem Gericht am Ende der Zeit Wert geben. Und lange Zeit haben auch wir das ein bisschen falsch dargestellt, nämlich dass es in diesem Gericht um uns geht und dass wir Angst haben müssen, welche Entscheidungen im Himmel gefällt werden. Nach dem Motto, sei vorsichtig, wenn du jetzt gerade eine Sünde tust und genau in diesem Moment im Himmel das Urteil gesprochen wird, dann bist verloren. Deswegen musst du aufpassen, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleine Hand, was du tust, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Aber eigentlich geht es um einen ganz anderen Kontext. Nämlich es geht darum, dass Gott seine Entscheidungen öffnet. Erst vor den himmlischen Wesen im Vorwiederkunftsgericht, dann vor den gläubigen Menschen während den 1000 Jahren und dann nach den 1000 Jahren vor den Ungläubigen. Und das Gericht wird enden, dass alle Knie sich vor Gott beugen und anerkennen werden, du bist gerecht. Es gibt keine Entscheidung, die Gott getroffen hat, die nicht moralischen Maßstäben entspricht. Ich ermutige euch, mit dem Blick unsere Glaubenspunkte nochmal zu studieren. Auch die Dinge. Es war jetzt ein kurzer Ritt. Worüber ich eigentlich mit euch nachdenken möchte, ist deswegen die Frage, welche Auswirkungen hat das für unser Bild von Gott? Denn das mittelalterliche Bild von Gott hat sich weiter durchgezogen auch in der Frage, wie wir über Gott nachdenken. Wie ist das Verhältnis zwischen Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist? Und im mittelalterlichen Glauben haben wir auch hier das Bild der Macht. Ganz oben steht der Vater. Der Vater ist der, der alleine die oberste Position hat. Jesus Christus ist ein bisschen untergeordnet. Gott hat ihn zu Gott gemacht, aber er hat kein ursprüngliches eigenes Leben in sich selber. Und manche heute haben ein Problem, wenn wir darüber nachdenken, weil sie sagen, naja, wir als Adventisten haben den katholischen Dreieinigkeitsdenken übernommen. Und das stimmt nicht. Weil wir als Adventisten, wie wir uns gleich anschauen werden, nicht die katholische Lehre teilen, was Dreieinigkeit angeht. Denn im katholischen Denken haben wir diese Trennung. Ganz oben steht Gott Vater, unter ihm dann Jesus Christus und der Heilige Geist ist der Geist, der vom Vater ausgeht. Was sagt die Bibel? Das möchte ich mit euch anschauen mit der Frage, wie ist Gott? Was ist das Herzen Gottes? Und wir können ein paar Dinge sehen. 1. Johannes 4, Vers 16 sagt, Gott ist Liebe. Und das ist die einzige Eigenschaft, die Gott als Hauptwort zugesprochen wird. Wir lesen, Gott ist mächtig, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig. Aber das sind alles Eigenschaften, nicht das Hauptwort. Wir lesen nicht, Gott ist liebevoll, sondern Gott ist die Liebe. Das heißt, Liebe ist das Wort, das Gott am besten repräsentiert. Seine Gerechtigkeit und seine Macht sind nur Ausdruck seiner Liebe. Klar, wenn ich jemanden wirklich liebe, dann werde ich gerecht mit ihm umgehen, dann werde ich ihn nicht betrügen, dann werde ich nichts Schlimmes ihm tun. Aber es ist die Folge der Liebe. Schauen wir uns also die glaubwürdigere Geschichte an und was in der Bibel über das Herz Gottes gesagt wird. Schauen wir uns zuerst den Heiligen Geist an. Johannes 14, Vers 26 sagt Jesus, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Was sagt er hier? Der Heilige Geist wird euch erklären, was Jesus gesagt hat. Er ist der Helfer. Der Vater wird ihn senden. Johannes 15, 26. Wenn ich beim Vater bin, will ich euch den Helfer senden, von dem ich gesprochen habe, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater kommen und bezeugen, wer ich bin. Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Jesus zu erhöhen, Jesus für uns groß zu machen. Und Johannes 16, Vers 14, so wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Also Jesus sagt hier, die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, meine Herrlichkeit euch zu zeigen. Also der Heilige Geist soll Jesus groß machen. Das ist die Aufgabe des Geistes. Schauen wir zu Jesus. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Also Jesus sagt nicht, es geht darum, dass ich die Macht bekomme und dass ihr alle mich anbetet und es mir gut geht. Er sagt, er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Also Jesus sagt, es geht nicht um mich, sondern ich habe mein Leben gegeben, damit Menschen errettet werden. Markus 1, Vers 12, kurz darauf führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Wer ist der Chef und wer folgt in diesem Vers? Der Chef ist der Heilige Geist. Jesus folgt. Wie passt es jetzt? Ich dachte, der Geist will Jesus erhöhen und seine Herrlichkeit groß machen. Merken wir, dass wir in der Frage der Macht an unsere Grenzen kommen? Schauen wir weiter. Lukas 22, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus ordnet sich dem Vater unter. Und Johannes 17, Vers 4, ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht und alles getan, was du mir aufgetragen hast. Also der Heilige Geist soll Jesus erhöhen, seine Herrlichkeit zeigen, aber Jesus sagt, es war meine Aufgabe, den Vater groß zu machen. Alles, was ich getan habe, war, dass ich deine Herrlichkeit sichtbar mache. Und wenn wir uns den Vater anschauen, was sagt der Vater? Matthäus 3, Vers 17. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Sagt der Vater, mich sollt ihr anbeten? Jesus ist nicht so wichtig. Noch während er redete, hüllte eine leuchtende Wolke ein, und aus der Wolke hörten sie eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue, auf den sollt ihr hören. Wen stellt der Vater in den Mittelpunkt? Den Sohn. Die Schlussfolgerung deswegen, wenn wir uns das anschauen, jedes Mitglied der Dreieinigkeit zeugt treu und selbstlos in einem Kreis der Liebe auf die anderen. Merken wir, wenn Sie uns das anschauen, dass es hier nicht um die Frage der Macht geht zwischen Gott Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, sondern dass eine liebevolle Gemeinschaft dahinter steht, wo jeder versucht, den anderen zu erhöhen und den anderen groß zu machen. Die Dreieinigkeit ist deswegen eine Gemeinschaft von größerer Demut, Dienstbereitschaft, gegenseitiger Unterordnung und Freude, als Sie und ich uns dies vorstellen können, bestehend aus unaussprechlich herrlichen persönlichen Wesen, von grenzenloser Liebe, Weisheit und Macht. Und auch wenn das kein Zitat von Ellen White ist, glaube ich, dass es ins Herz trifft, wenn wir das Buch Der Sieg der Liebe oder das Leben Jesu lesen, dann ist es dieses Bild, was uns hier vermittelt wird. Und ich glaube deswegen, dass die Vorstellung von Gott, die wir im Herzen haben, entscheidend wichtig ist. Für die Frage, was hält dieses Leben zusammen? Auch wie gehen wir als Gemeindeglieder miteinander um? Ist im Zentrum die Frage der Macht, dass wir fragen, wer hat die Macht über den anderen zu bestimmen? Wer hat die Macht, dem anderen vorzuschreiben, wie er zu leben und zu glauben hat? Oder geht es im Herzen um die Frage der Liebe? Wie kann ich mein Leben für den anderen geben und dafür, dass es ihm gut geht? Das Herz Gottes, wenn wir in der Bibel anschauen, ist Liebe. Und das sehen wir in der Art und Weise, wie die Personen der Gottheit miteinander umgehen. Vater, Sohn und Heiliger Geist haben eine Gemeinschaft aus Ewigkeiten. Und dazu sind wir als Adventisten mitgekommen durch das, was Ellen White geschrieben hat. Ihr Buch Das Leben Jesu war bahnbrechend. Manche sagen, wir hätten uns damit als Siebentagsadventisten von unseren Pionieren entfernt. Aber wenn man sich genau durchliest, was unsere Pioniere wollten, dann war ihre Vorstellung von Dreieinigkeit noch, dass es drei Götter gibt. Und dagegen wenden sich unsere Pioniere. Das Verständnis, was sie von Dreieinigkeit hatten, es sind drei Götter. Dagegen argumentieren sie. Warum? Weil dieses Bild der Dreieinigkeit damals noch gar nicht vorhanden war, sondern es nur letztlich ein durch die katholische Kirche geprägtes Bild war. Und wir haben uns deswegen durch Ellen White als Freikirche weiterentwickelt Und wir haben ein Bild vom Verständnis Gottes bekommen, das weit über das katholische Bild hinausgeht. Denn was sagt sie zum Beispiel? In Jesus ist ursprüngliches eigenes Leben. Also Jesus hat sein Leben nicht vom Vater bekommen, sondern sie schreibt, in Jesus ist eigenes ursprüngliches Leben. Eben, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind in Ewigkeit als liebevolle Gemeinschaft verbunden. Und das haben sie bei der Schöpfung im Menschen produziert. Denn Gott, Mann und Frau geben dieses neue Dreierbild. Eine zweifache Schnur reicht leicht entzwei, eine dreifache hält länger, schreibt das Hohelied der Liebe. Das heißt, wir sehen, in der Gemeinschaft Gottes mit dem geschaffenen Menschen hat sich dieses Dreierbild der Liebe neu reproduziert. Und sie haben sogar in den Menschen die Fähigkeit hineingelegt, dieses Bild weiterzugeben. Denn was passiert, wenn Mann und Frau Intimität teilen? Es entsteht weiteres Leben. Und aus dem Zweierpaar Mann und Frau kommt mit dem Kind das dritte Wesen hinzu. Und wie ist das ideal? Dass es nun einen Kampf um die Macht gibt und dass das Kind nur noch im Mittelpunkt steht und die Eltern gar nicht mehr zählen? Nein, das Ziel ist wieder eine Gemeinschaft aus drei Individuen, die Liebe und Vertrautheit miteinander teilen. Natürlich in unterschiedlichen Rollen und unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten, aber in perfekter Harmonie. Verstehen wir, was es bedeutet, im Bild Gottes geschaffen worden zu sein? Dass wir Vertrautheit, Liebe, Intimität mit anderen Menschen teilen können. Im Zentrum des Universums ist sich selbst verschenkende Liebe die dynamische Währung des trinitarischen Lebens Gottes. Die Personen in Gott erheben einander, haben Gemeinschaft miteinander, verweisen aufeinander. Jede Person macht Platz für den anderen. Dazu sind wir bestimmt. Zu dieser Art von Gemeinschaft sind wir bestimmt. Das ist das Mittel gegen Einsamkeit. Nicht die Macht, die ich über andere ausübe. Oder wo ich mich zurückziehe, weil der andere nicht so will, wie ich es gerne hätte. In der Offenbarung 5, Vers 9 lesen wir, sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Warum ist Gott der Herrscher des Universums? Nicht, weil er durch seine Macht seine geschaffenen Wesen unterdrückt, sondern weil sie freiwillig sagen, du bist würdig. Es gibt kein Wesen, was schöner und anziehender ist als du. Denn du bist bereit, dein eigenes Leben hinzugeben für deine Geschöpfe. Das hat Jesus bewiesen, der am Kreuz eher bereit war, selber zu sterben, als uns verloren gehen zu lassen. Und deswegen wird es am Ende keine Sünde mehr geben. Nicht, weil Gott durch seine Macht alle Wesen manipuliert hat, sondern weil klar geworden ist, Liebe führt zum Leben, Egoismus führt zum Tod, Sünde führt zum Tod. Und deswegen sagt Gott zu dir heute Morgen persönlich, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Dieser Gott, der sich selbst gebenden Liebe, will Gemeinschaft mit dir haben. Wenn wir das glauben, wie können wir sagen, dass wir einsam sind? Wenn wir glauben, dass dieser Gott, der alles für uns tut, gesagt hat, ich bin bei dir, ich will dich erretten, ich stehe an deiner Seite. Und er gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Dieser Gott kennt all unsere Bedürfnisse. Er kennt all unsere Sehnsüchte. Er weiß, was wir brauchen. Und er sagt, ich bin gekommen, um dir volle Genüge zu geben. Wenn wir bereit sind, Teil dieser liebevollen Gemeinschaft zu sein, des Wesens Gottes, wenn wir Gemeinschaft mit ihm suchen, dann verspricht er uns, dass er sich um unsere Bedürfnisse kümmern wird. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Merken wir, was das die Aufgabe der Gemeinde ist? Die Gemeinschaft, die Gott selber untereinander hat, hier auf der Erde zu leben. Sich selbst verschenkende Liebe für den anderen. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und dazu wünsche ich uns von Herzen Gottes Segen. Und ich ermutige uns, darüber nachzudenken. Was kann sich in unserem Leben ändern, wenn wir im Zentrum nicht einen Gott der Macht sehen, sondern einen Gott der selbstverschenkenden Liebe? Was ändert sich in unserem Alltag mit Gott, wenn wir offen sind, diese selbstverschenkende Liebe anzunehmen? Und was ändert sich im Umgang, den wir untereinander pflegen? Ich wünsche uns, dass das, was wir sagen, was wir tun, diesem Gott wirklich Ehre gibt und dass wir kein falsches Bild von ihm zeigen durch das, was wir sagen, tun und denken. Gott möchte mit uns leben. Amen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du auf diese Erde gekommen bist. Herr Jesus, du bist gekommen, um uns das wahre Bild zu zeigen, wie du bist. Du hast uns gezeigt, wie der Vater ist, Herr. Du hast uns gezeigt, dass der Vater nicht jemand ist, vor dessen Macht wir erzittern müssen und wo wir aus Angst dazu getrieben werden, ja keinen Fehler zu tun. Sondern, Herr Jesus, du hast uns gezeigt, welch gnädiges und liebevolles Herz der Vater hat. Du hast Zöllner in deine Nachfolge gerufen. Du hast Patrioten in deine Nachfolge gerufen. Herr Jesus, du hast Sünder in deine Nachfolge gerufen. Herr, weil kein Mensch da ist, den du nicht liebst. Und Herr Jesus, das Elend, in dem wir leben, hat dich zum Jammern gebracht. Du hast Mitleid gehabt mit unserer Schwäche. Und Herr Jesus, dein Herz ist den Menschen entgegengeeilt. Herr, vergib uns, wo wir immer noch falsche Vorstellungen von dir haben, wo wir denken, dass äußerer Gehorsam ohne innere Überzeugung für dich genug sind. Herr, wo wir aus Angst oder aus Hoffnung auf Belohnung das Richtige tun, aber innerlich nicht davon überzeugt sind, wo wir denken, wir könnten dich zufriedenstellen, wenn wir nach außen ein paar gute Taten tun. Herr, hilf, dass wir dich wirklich so sehen, wie du bist, in deiner Liebe, in deiner Größe, in deiner Weisheit, in deinem Verständnis, in deiner Geduld. Herr Jesus, eines Tages wirst du wiederkommen. Eines Tages wirst du dein Reich aufrichten, in dem es kein Leid und keine Krankheit und keinen Tod mehr geben wird. Aber du hast Geduld, du möchtest, dass so viele Menschen wie möglich dich erkennen und wie du bist. Dass wir vorbereitet sind auf deine Wiederkunft. Und Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass du uns in die Lage versetzt, dass wir unseren Mitmenschen dich so zeigen können, wie du bist. Herr, dass sie dieses Bild eines ungerechten Herrschers, dass dieses Bild verschwindet und Menschen daran glauben können, dass es nichts Besseres gibt, als dich zu sehen. Werde du groß vor unseren Augen. Hilf uns, dass wir die Kraft haben, von uns selber wegzuschauen und dass wir deine Liebe darstellen können. Und wir bitten dich, dass deine Liebe wirklich unsere Gemeinden verändert. Und Herr Jesus, dass wir dich erhöhen, weil du uns zeigst, wie der Vater ist. Und weil wir dadurch deinem Geist unsere Herzenstür öffnen und du uns verändern kannst. Zu deiner Ehre. Amen.